Lass uns kurz beten, dazu neigen wir uns. Herr Jesus Christus, wir stehen jetzt vor dir, sitzen vor dir, Herr, mit der Bitte, dass du unser Herz berührst, antatscht, Herr. Ja, dass du uns den Mut schenkst, Herr, ein Leben zu gestalten, was so verändernd ist, was mit Menschen begeistert, mitzieht förmlich, ja, damit sie dich kennenlernen, Herr Jesus. Vielen Dank, dass du hier in dieser Mitte bist, Herr, und dass du uns lieb hast und dass du keinen von uns, egal woher er kommt, was er Zeit die Woche durchgemacht hat, Herr, dass du ihn weiterhin liebst und dass du ihn nicht böse bist, nicht gram bist, Herr, sondern darauf wartest, dass er zurückkommt, dass sie zurückkommt zu dir, dem wahren, einzigen Herrn, Herr, über Leben und Tod, der die Seele heil machen kann. Herr Jesus Christus, gebrauche heute Morgen, Herr, deinen Geist in uns, Herr, dass wir wirklich angerüttelt werden, Herr, und den Mut haben, Veränderungen in unser Leben zuzulassen. Herr, wir loben und preisen deinen wunderbaren Namen dafür, Herr, dass du hier jetzt in unserer Mitte bist. Amen. Als ich dieses, oder das Tanja und ich uns zusammensetzten und uns Gedanken gemacht haben, was können wir heute Morgen der Gemeinde mitgeben? Und wenn wir unterwegs waren und wir durch eine, ja, wir waren in Hamburg gewesen und in Hamburg hat sich alles verändert, Veränderung. Und alte Dinge, die ich da gesehen habe, die waren nicht mehr da, sondern Neues ist entstanden, was eigentlich toll aussah. Aber irgendwo habe ich so mein Altes daran festgehalten. Ach, das Alte war früher besser. Aber in Wirklichkeit, wenn man darüber nachdenkt, war das Alte nicht besser, sondern schlechter gewesen tatsächlich. Denn damals lebten die Menschen in Hamburg und St. Pauli nicht besonders gut in ihren Wohnungen. Und heute haben sie wirklich wieder fließend Wasser, können auch zur Toilette gehen etc. Also da, wo ich mich rumgetrieben habe, sagen wir so rum. Und nicht immer ist das so, dass Altes echt besser ist, sondern manchmal muss man aufgeben, um Neues entstehen zu lassen. Aber wenn man sich dazu entschließt, etwas Neues gestaltet oder etwas Neues zu wagen, ist es immer mit Veränderung verbunden. Und Veränderung nicht nur in den Haus oder in den Raum, wo man ist, sondern auch tatsächlich, was es auch mit mir macht. Was macht es mit mir, Veränderung? Und die Veränderung, die bei mir stattfindet, verändert auch Menschen in meinem Umfeld dabei. Also wenn ich mich auf den Weg mache als Christ, wenn ich auf Gottes Ruf höre, das, was er mir sagt und ich ihm folge, wird automatisch mein Umfeld mit verändert werden. Und nicht nur ich, sondern auch meine Familie, meine Freunde, alle. Die Frage ist nur, was will ich eigentlich? Will ich Veränderungen in meinem Leben zulassen oder wie gerade in diesem Lied sagen, ach, alles ist gut, es tropfelt so weiter? Denn letztendlich ist Stillstand und nicht Veränderung im positiven Sinne, nämlich Tod. Die Gemeinde Gottes ist ein Organismus, der wachsen muss, der sich helfen muss, der weitergeht, der nicht steht. Er wächst, der Organismus. Und wenn ein Organismus nicht wächst, muss man sich wirklich die Frage stellen, was funktioniert nicht, was stimmt nicht. Aber das jetzt richtig auszufächern heute Morgen wäre einfach zu viel. Leo Tolstoi sagte einmal, jeder will die Welt verändern, aber keiner will sich selbst verändern. Mach du mal, lass andere mal machen, aber ich will nicht. Veränderung beginnt immer da, bei mir selbst. Da, wo ich etwas will, dass sich was verändert, muss ich mich bei mir erstmal anfangen. Es ist wie der berühmte Stein, der ins Wasser fällt. Die Welle beginnt im Kleinen und wird sukzessive immer größer. Und sie wird nachher so groß werden, dass sie gar nicht mehr sichtbar ist, aber sie trotzdem noch immer noch Kraft hat, immer noch Bewegung in sich hat. Jeder will die Welt verändern, aber keiner will sich selbst verändern. Ich möchte heute Morgen ein paar Personen anschauen, die eine mega Veränderung durchgemacht haben. Und etwas gemacht haben, was wir, ja, nachher, wenn wir das lesen in der Bibel, sagen, ja, ist eine super Sache. Aber sie trotz allem, das, was sie da gemacht haben, alles aufgegeben haben, weil sie auf die Stimme Gottes gehört haben. Und das ist heute Morgen auch für uns. Ich möchte einfach, dass wir den Mut haben, selbst auf die Stimme Gottes auch zu hören. Nicht unser Herz vor der Stimme Gottes zu verschließen. Wenn heute Morgen für dich dran ist, heute Morgen zu sagen, jo, es ist reif für mich, Jesus Christus nachzufolgen, ernst zu machen, dann mache es. Das gilt auch für uns alte Hasen, die wir im Glauben stehen. Oft sind wir so eingeschliffen in unserem Dasein, dass wir und einfach nur Rituale wahrnehmen, aber nicht mehr das wahre Leben wahrnehmen. Das wahre Leben durch Jesus Christus. Das muss ich auch sagen, der ich schon über 30 Jahre im Glauben stehe. Wo ich mir jedes Mal die neue Herausforderung annehme, mich auf Veränderung mit Jesus Christus einzulassen. Jesus Christus, ich bin noch lange nicht am Ende. Sondern Jesus Christus will mich ständig verändern, ständig nach vorne bringen, ständig mit mir Positives machen, mit mir, Andreas Pavlik, mit dir da hinten sitzt, mit dir, der Einzelne sitzt, die Welt zu verändern. Die Welt zu verändern, dafür hat uns Jesus Christus in dieser Welt gelassen. Nicht um uns selbst zu feiern. Jesus fordert uns auf, verändert die Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Und ganz ehrlich, wo Licht hinfällt, da ist Wachstum. Oder nicht? Da, wo Wasser fließt, ihr seid das Wasser des Lebens. Da, wo Wasser fließt, ist Leben. Und dazu hat uns Christus berufen. Jesus hat gesagt, ich habe euch zum Zeugnis in dieser Welt gesetzt, damit ihr Frucht bringt. Frucht. Und nicht, dass ihr einäschert, irgendwo rumfropft und darauf wartet, dass ich irgendwann mal wiederkomme. Da birgt auch eine Gefahr hinter. Ein Freund sagte letztes Mal, wisst ihr, es ist immer toll, wenn man über alles redet und gute Ideen hat, aber sich nicht in Bewegung setzt. Den Mut zu haben, anzupacken, Veränderungen in meinem Leben zuzulassen. Okay, lass mich kurz so einzelne Personen mal aus der Bibel mal anschauen. Und wir kennen diese Personen in der Bibel. Und desto mehr ich mich trotzdem in dieser Veränderungsphase, was die Menschen durchgemacht haben, finde ich mich wieder. Veränderung und Neuanfang. Da ist zum Beispiel Noah. Noah war ein Bauer, lebte so schön vor sich hin. Er war sehr nett, auch zu der Bevölkerung, lebte super. Und Gott sagte, an den habe ich echt Spaß. Der ist gerecht vor mir. Ich erzähle jetzt so frei aus meinen Stücken heraus, ja, so ein bisschen spannender zu machen. Ja? Und Gott sagt, hey, der ist super. Der gefällt mir. Denn der Rest der Welt ist mega mies. Ja? Sie sind verdorben, sagt Gott selber. Und dann geht Gott zu Noah und sagt, Noah, hör mal, ich will, dass du mir eine Arche baust. Moment, sagt Noah, ich bin ein Bauer und kein Schiffsbauer. Also bitte such dir jemand anders. Und Gott hat sich jemand anders gesucht. Noah blieb da, wo er ist. Nee. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Noah hörte das, was Gott sagte. Und Noah fing nicht an, mit Gott zu rumlamentieren. Ja, ich weiß dann nicht mal, wie eine Planke geschoben wird. Wie soll er denn sein? Nein, Gott sagt, ich gebe dir die Anweisung für den Bau. Gott lässt uns nicht einfach blind irgendwo reinlaufen, sondern er sagt zu Noah, pass auf, die Maße sind so und so und so. Ich habe vor, die Welt zu vernichten, weil sie von mir mies ist, ekelhaft ist, verdorben ist. Ich will dich aber und deine Familie retten. Ja, aus dir will ich wieder neue Nationen schaffen. Aus dir, aus deiner Familie will ich wieder etwas nach vorne bringen. Ich will mit dir anfangen. Und dann gibt Gott Noah den Auftrag. Und Noah als Bauer, baut einen Kasten. Da steht ja kein Schiff, sondern da steht ja Kasten. Und Noah baut diesen Kasten. Und ich glaube, dass es sehr schwer war auf ihn, Noah, diesen Kasten zu bauen. Denn wenn er keine Ahnung hatte vom Schiffsbau. Aber er vertraute darauf, dass das Ding klappen wird, weil Gott das gesagt hat. Es beginnt mit dem Hören. Noah hörte auf Gott. Er verstand ihn. Er hörte, er kannte sein Reden. Er wusste, wenn Gott redet, und Ohren auf. Damals gab es keine Bibel. Ja, er hörte auf Gott. Er verstand Gott. Er kannte seine Sprache. Und für Noah gab es keine Diskussion. Er machte das. Ich glaube, dass es viele auch viel mit Hindernissen zu tun hatte, als er das gemacht hatte. Aber er nahm es an und er baute das und die Sintflut kam. Und ich glaube, dass in dem Prozess, als Noah das alles baute, Gott ihn verändert hatte, neben ihn zum Vorbild gemacht hat, nämlich für viele Nationen, auf Gott nämlich zu vertrauen. Und oft fangen wir an, heute zu diskutieren, ob wir das oder jenes machen wollen. Obwohl wir genau wissen eigentlich, dass was unser Auftrag ist. Versuchen wir nach Ausreden zu suchen. Aber Herr, ich weiß nicht, ob das mein Auftrag ist. Ich glaube, viele Dinge sollte man einfach tun, um herauszufinden, ob es auch unter Dingen ist. Tanja und ich haben schon so viele Dinge in unserem Leben gemacht, missionarische, evangelistische Einsätze. Und oft sind die alle gescheitert. Gescheitert? Gescheitert? Sicherheit. Wir haben viele Menschen von Jesus erzählen dürfen. Ich erinnere mich an 360, was wir gemacht haben, wo viele Leute zum Glauben kamen. Ist eingeschlafen, weil die Zeit war, nicht mehr weiterzumachen. Dann die Impulsarbeit, die wir gemacht haben, wo noch viele Leute zum Glauben kamen, wo noch Leute hier sitzen, die zum Glauben kamen. All das war nicht einfach. All das hat mit Veränderung zu tun. All das hat die Gemeinde hier vor Ort verändert. Auch wenn man Angst hatte, diesen Weg zu gehen. Das weiß ich aus vielen Gesprächen heraus hier. Aber den Mut zu haben, anzupacken und zu gehen. Zu machen. Auch die Hütte. Es geht immer so weiter. Unsere Arbeit in Essen, wo wir nicht wissen, wo es endet. Aber wir wissen, all unsere Arbeit wird Menschen verändern. All das, was wir als Gemeinde tun, jeder Einzelne tun hier in der Gemeinde, wird Menschen verändern. Und wenn du, sag mal, nur da sitzt und nur betest, Anführungsstriche, es wird die Welt verändern. Es wird deine Stadt, in der du lebst, verändern. Es wird dich verändern, es wird deine Stadt verändern. Und so war es auch bei Noah. Noah wusste, es hat alles einen Sinn. Warum soll denn Gott das uns so gesagt haben? Unvorstellbar. Als Bauer baute er eine Arche, ein Kasten, ein Schiff. Er wurde vom Bauer zum Schiffsbauer. Das erinnert mich so an Paulus, ne? Von Saulus zum Paulus, ne? Vom Herrscher zum Diener und so weiter und so weiter. Gott verändert Menschen. Fängst du was mit Gott an, richtig an, wirst du nie so bleiben, wie du bist. Okay, ich verrenne mich schon wieder. Gucken wir einfach mal ein paar Hunderte weiter. Abraham. Beste Beispiel, Abraham. Wir haben hier die Künstler unter uns, die Vicky Abraham kennen. So, Abraham, ist das beste Beispiel. Abraham sitzt in Abrahams Schoß. Das geht ja gar nicht. Also sitzt im Chaldea in Ur. So, Chaldea, als wir hier noch auf die Bäume rumgesprungen sind, auf gut Deutsch, da gab es ja schon richtig Kultur. Da gab es ja Schriftkultur. Da gab es gesicherte Städte. Da war richtig was los. Da war was angesagt. Und da lebte Abraham. Abraham war ein Ururenkel von Noah. Ui. Und da beginnt etwas. Und Abraham sitzt in Chaldea in Ur und bekommt auf einmal eine Stimme, nämlich von Gott. Abraham, bleib mal da, wo du bist. Alles ist gut. Nee. Abraham hörte wieder auf die Stimme Gottes, die ihm sagte, Abraham, mach dich mal auf den Weg nach Duisburg. Mach dich in ein Land, was ich dir zeigen werde. Mache dich auf in ein Land, das ich dir zeigen werde. Da, wo Milch und Honig fließt. Und siehe, in dir sollen gesegnet werden, in deinen Samen sollen gesegnet werden, alle Nationen. Und wiederum lässt Gott Abraham, und Abraham sagt, nee, ich habe keine Lust, mach mal selber. Nein, auch da nicht. Abraham kennt die Stimme Gottes, weiß, dass Gott mit ihm redet. Und Abraham nimmt seine Familie und macht sie auf den Weg. Und natürlich gab es schon mal die A40, wo man ständig im Stau steht, die A3, die A31, nein, damals war die Infrastruktur ein bisschen anders, als es heute war. Man musste wirklich noch über Stock und Stein laufen. Es gab damals zwar ein paar Straßen, aber ob die da lang gelaufen sind, weiß ich nicht. Letztendlich hat sich Noah auf den Weg gemacht, verlässt seine sichere Stadt, seinen sicheren Hafen. Ja, eigentlich das, was wirklich wichtig war, verlässt er. Weil Gott ihm hat gesagt, mach dich auf den Weg. Und du sollst gesegnet sein. In deinen Samen, in deinen Sohn sollen alle Nationen der Welt gesegnet sein. Und er macht sich auf in ein unbekanntes Land, was er nicht kennt. Vertraut Gott ganz und gar. Okay, der ist manchmal gefallen. Wir kennen die Geschichte mit dem Pharao-König, ne? Wie er das doch wieder selbst in die Hand nimmt. Oder die Sache mit Hagar, wo wir heute ja die Auswirkungen der Muslime zu spüren haben oder der Araber. Aber es spielt überhaupt keine Rolle. Abraham hörte und er ist so oft gefallen. Und Gott sagte, steh auf, mach weiter. Geh weiter in das gelobte Land, was ich dir zeigen werde. Keine Sicherheit. Abraham hatte nur eine Sicherheit gehabt. Er vertraute ganz und gar allein auf Gott. Er hat alle Sicherheiten hinter sich gelassen und ist wirklich an diesen Rand der Existenz gegangen, weil er wusste, mir kann nichts passieren oder mir passiert nur das, was Gott zulässt. Das ist ein Hammer, oder? Natürlich kann man jetzt noch weiter theologisch drin ausfallen, aber das ist gar nicht meine Absicht. Auch hier, Abraham hat sich darauf eingelassen auf diese Veränderung. Dann gehen wir einfach mal einen Sprung, ein paar hundert Jahre weiter. Da wird ein Kind ausgesetzt im Nil und wird von der Königstochter des Pharaos gefunden. Von wem rede ich? Mose, genau. Mose wächst also als Sohn der Königstochter auf. Er lebt also eine Hochphase. Der hungerte nicht so wie das Volk Israel. Damals Israel ging damals in eine Knechtschaft rein, weil eine Hungersnot war. Wäre jetzt einfach zu lang. Kurzer Abriss. Israel musste in eine Hungersnot rein und dann damals dann nach Ägypten gegangen, nach Goshen. Und dort wohnen sie immer mehr Leute. Und der König damals sagte, der bekam Angst, weil er Josef nicht kannte. Und sagte dann, alle Jungs sollen getötet werden bis zu 2 Jahren. Und siehe da, und die Mutter hat den jungen Mose ausgesetzt in ein Schilf, in ein Schilfkörbchen, und er wurde dann gefunden von der Königstochter. So, kurzer Abriss. Letztendlich wächst Mose in einen wunderbaren Schloss und einen wunderbaren Palast auf. Sicherheit ohne Ende. Der musste nicht so rumkrüppeln und Statuen bauen wie die anderen Israeliten, sondern Mose, denen ging es richtig gut. Der hat Lesen und Schreiben gelernt, der hat die Kultur gelernt, der war als Kriegsheld gefeiert und so weiter. Er hat was erlernt. Und eines Tages erschlägt er einen Ägypter, weil er gesehen hat, dass der Ägypter den anderen Sklaven geschlagen hatte. Und er schlug einfach den Ägypter und musste fliehen. Und floh wohin? Nach Midian. Ist richtig? Midian, ne? So, und dort lernte Jitro kennen und er heiratete dort seine Zippora. Und letztendlich ist er als Schafhirte vom König zum Schafhirten geworden. Und hat 40 Jahre in dieser Steppe gelebt. Und dann sieht er auf einmal auf dem Berg Horeb einen Dornenbusch oder etwas brennen. Er ist neugierig und denkt, Mensch, was ist denn da los? Und geht also zu diesem Berg, geht hoch und sieht diesen Dornenbusch. Und aus dem Dornenbusch kommt eine Stimme und sagt, Mose, zieh deine Schuhe aus. Auf dem Boden, auf dem du stehst, der ist heilig. Und Mose tut das. Und Mose fragt, er fragt diesen brennenden Dornbusch, wer bist du eigentlich? Und dann stellt sich Gott vor, dass er der Gott des Abraham, des Isaaks ist, des Jakobs ist. Und dass er für Mose einen Auftrag hat. Ich bin, der ich bin. Ich bin von Ewigkeit und ich bin da für dich. Ich bin, der ich bin. Ich bin der Einzige. Ich bin der einzige Gott. Neben mir gibt es keine anderen Götter. Das sagt das aus. Ich bin. Und das klang jetzt so an Jesus wieder. Ne? Merkt ihr das? Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Ja? Und wieder sagt, ich bin die Türe. Ja, niemand kommt zum Vater, als nur ich mich. Das klingt so dadurch. Ich bin der, auf den ihr euch verlassen könnt. Und er sagt zu Mose, hey Mose, ich will, dass du nach Ägypten gehst. Ich will, dass du nach Ägypten gehst und mein Volk aus der Gefangenschaft befreist. Denn die waren da nämlich 420 Jahre, lebten die da schon in Gefangenschaft. 420 Jahre waren das. Ich will, dass du sie jetzt rausholst. Das Geschrei meines Volkes ist mir von meinen Ohren gekommen. Hol sie raus. Und Mose sagt ja wirklich, nicht mit mir. Ich kann nicht reden, also such jemand anders. Und dann sagt Gott etwas. Weißt du was? Ich stelle dir deinen Bruder Aaron an der Seite. Der kann dir helfen. Bei der Sache. Merkt ihr, Gott lässt uns nicht alleine in unseren Auftrag. Was du nicht kannst, stellt Gott dabei, das bügelt Gott aus. Er stellt dir jemand an der Seite. Wir sind nicht alleine. Du bist nicht alleine. Gott gibt Hilfe an der Hand. So wie Mose den Aaron. Und dann geht Mose zurück und befreit das, weil wir kennen dann die 10 Plagen kommen dann. Und Gott befreit dieses Volk, führt die durch Wunder, durch dieses Schilfmeer und in die Wüste hinein. Und es war eine riesige Veränderung. Als sie in die Wüste waren und nichts zu kauen hatten, nichts zu essen hatten, fingen sie an zu murren und sagen, wir möchten zurück zu den Fleischtöpfen. Hey Mose, warum hast du uns hier rausgeholt? Warum holst du hier raus? Lass uns zurückgehen zu den Fleischtöpfen Israel, denn dort hatten wir was zu essen gehabt. Die Leute meinten, dass wenn sie sich auf den Weg machten, Gott holt sie raus, sie machten sich auf den Weg, dass alles gut ist. Alles ist tutti. Nichts ist tutti, auch für das Volk Israel war nicht alles tutti. Denn Gott hat sie wirklich, ja, gezeigt, ihr seid von mir abhängig, wenn ihr euch auf den Weg macht. Das haben wir da mit dem Manna und mit dem Manna ja auch gesehen, was die Tanja vorhin vorgelesen hat. Die sollten nur das sammeln, was sie wirklich auch brauchten. Aber die Sicherheit, was war gewesen, holten nämlich noch mehr ran und das andere steht am anderen Morgen, war ja alles verfault. Wenn wir uns auf den Weg machen, auch da bei Israel, wenn ihr euch auf den Weg macht, wenn ihr euch als Gemeinde auf den Weg macht, geht ihr in die Wüste. Ihr geht in die Wüste als Gemeinde. Wir als Gemeinde, wir als Christen gehen auch in die Wüste. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das sagt die Bibel eiskalt. Und so machten sie sich auf den Weg. Und sie lebten 40 Jahre in der Wüste. Sie lebten 40 Jahre in der Wüste. 38 Jahre davon bei Kadesh Barnea. Also kurz vor den Toren vom gelobten Land, weil sie ungehorsam waren. Weil sie nicht Gott vertrauten. Weil sie nicht Gott vertrauten. Wenn wir uns auf den Weg machen mit Gott, wenn wir uns auf den Weg machen mit Jesus, dann müssen wir ihm ganz vertrauen. Nichts zurückhalten. Nichts zurückhalten. Dann erlebt man auch tatsächlich die Kraft und die Wunder Gottes in meinem Leben oder in eurem Leben. Das ist die berühmte Sache wie Petrus. Ein Fischer, der ein hochklassiger Fischer war, der ein Unternehmer war, sitzt abends in seinem Boot. Die Wellen schlagen ein, mit den Jüngern waren die da, die Wellen schlagen ein, sind kurz vorm Absaufen und Jesus kommt auf dem Wasser ihnen entgegen. Der Herr kommt ihnen am Wasser entgegen. Man meinte, die dachten ja, es wäre ein Gespenster. Es wäre ein Gespenst, der auf dem Wasser entgegenkommt. Und das ist meine Lieblingsgeschichte. Und Petrus als erfahrener Fischer, der weiß, Balken können nicht tragen, Wasser kann nicht tragen, Wasser hat keine Balken, sagt auf einmal etwas, weil er sich mit Jesus eingelassen hatte, sagt er etwas, Herr, wenn du das bist, so lass doch mich zu dir kommen. Und Petrus als erfahrener Fischer macht etwas, und was macht er? Er steigt aus dem sicheren Boot, was ja eigentlich schon am Absaufen war, steigt er auf und geht aus dem Wasser Jesus entgegen. Ein Vertrauen, oder? Wasser hat keine Balken. Aber er vertraut darauf, dass Jesus ihn hält. Er vertraut auf Jesus, das, was er sagt. Und oft stelle ich mir die Frage, wie ist es denn bei uns? Vertrauen wir darauf, das, was Jesus sagt? Oder haben wir irgendwo noch unsere Sicherheiten, in so einem sicheren Hafen zu liegen? Ja? Ein Schiff wird gebaut, um in den See zu gehen. Die Gemeinde ist ein Schiff. Und eine Gemeinde, ein sicherer Hafen ist keine Gemeinde. Eine Gemeinde muss auf offenes Meer. Eine Gemeinde muss ins Wasser, muss schiffen, muss fliegen, muss Segel setzen, muss Zeugnis sein. Petrus hat etwas gemacht, was ihn eigentlich jeden von uns widerspricht, auf Wasser zu laufen. Ich weiß noch, als Frank und ich auf die Pilgerreise waren, wir sind ja Pilger gewesen, Frank und ich, und da stehen wir vor den Rhein, und Frank und ich hatten so einen, hattest du den Knüppel oder ich den Knüppel gehabt? Weiß ich gar nicht mehr. Aber, weißt du noch, immer gut. Und dann dachte ich so, Frank, ja, heb den Stock. Ja, warum? Dann spaltet sich da rein. Und Frank sagte zu mir, glaubst du, dass die Leute dann glauben würden? So ungefähr war das. Ich sage, nee, wir kriegen eine Anzeige, weil wir das gemacht haben. Ja? Also, es geht darum, überlegt mal, der hätte sich gespalten da rein. Ey. Dann wäre der mal jokey gewesen. Dann wäre die Gemeinde richtig voll. Glaubst du, nur wegen dem Wundern eigentlich. Nein, Petrus vertraute auf Jesus. Dass wenn Jesus sagt, komm, dass er gehen kann. Und dass Jesus das in der Hand hat. Na klar, es klingt, aber Petrus ist doch abgesoffen. Ja, aber nicht sofort, sondern Stück für Stück. Eine Gemeinde stirbt nicht schlagartig, sondern sie stirbt Stück für Stück. Als Petrus auf Wasser gelaufen ist, merkte er, weil er Angst bekam, dass er anfing zu sinken. Was hat er gemacht? Hat er sich einen Bauchreif angezogen, Schwimmärmel angezogen? Nein. Was hat er gemacht? Er schrie, Herr, helfe mir! Was macht Jesus? Und packt sofort zu. Da kam ich, du ungläubiger Furz. Nein, Jesus hebt ihn hoch und holt ihn in den sicheren Hafen, nämlich wieder ins Boot zurück und der Sturm ward stille. Wir haben verlernt, wir reden oft viel drüber. Ich hole mich immer mit damit rein in dieses Boot, immer mit da rein. Aber vertrauen wir wirklich Gott? Vertrauen wir Jesus? Trauen wir uns, etwas in der Hand zu nehmen und sagen, wir vertrauen darauf, dass das gut wird? Wir vertrauen darauf, weil wir wissen, dass du uns einen Auftrag gegeben hast? Jesus sagt in Matthäus 28, geht hinaus in die Welt. Verkündet das Evangelium an jede Kreatur. An jede Kreatur. Lehret sie alles das, was ich euch befohlen habe. Und taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wow, ein Auftrag, den Jesus gibt. Und siehe, sagt Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende des Zeitalters. Unser Auftrag, wir als Gemeinde, als Doppelgemeinde hier, jeder Einzelne von uns, spricht Jesus an, wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, Zeugnis zu sein. Wie letztendlich dein Auftrag aussieht, wie der Auftrag der Gemeinde im Gesamtkonzept aussieht, das muss eine Gemeinde erörtern und erarbeiten. herausfinden, das, was Gott will. Aber nicht nur reden, sondern auch handeln. Das ist, sich zu trauen, auf den Weg zu machen. Die guten Ideen, die wir haben, auch umzusetzen. In der Gefahr hin, dass man auch vielleicht, ja, dass man scheitert. Aber man scheitert nicht bei Gott, sondern es geht immer weiter. Dein Leben scheitert nicht bei Gott. Dein Leben ist programmiert bei Gott. Du hast eine sichere Burg bei Gott. Er lässt dich nicht los. Trau dich was. Trau dich was. Und Gott freut sich darüber, dass du was machst. Jetzt, ich weiß nicht, können wir alle Väter und alle Mamis wissen, wir freuen uns immer darüber, wenn Rebecca angefangen hat, was zu machen, da war ich total stolz drüber. Ist egal, was es war. Ich habe gesehen, sie macht was. Sie hat nicht so rumgesessen. Und ich liebe es, wenn wir als Kinder, wenn wir Kinder Gottes sind, aktiv werden. Aktiv werden, nicht sitzen bleiben. Wir haben die einzige Antwort in dieser Welt. Wir haben die einzige Antwort für diese Welt. Und sie trägt einen Namen. Einen Namen, nicht Gott. Sie trägt einen einzigen Namen. Und wisst ihr, wie der Name ist? Yeshua, Jesus Christus. Das ist der einzige, in keinen anderen Namen ist Heil, als nur in diesen einen Namen, Jesus. Jesus. Und da müssen wir hin, den Menschen eine klare Botschaft zu bringen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung her, dass Menschen wirklich diese klare Anweisung brauchen, eine klare Botschaft brauchen und nicht so rumgeschwimme. Machen wir uns auf den Weg. Es wird uns verändern. Es wird unser Umfeld verändern. Die Jünger, als sie sich mit Jesus einließen, wussten, nichts wird so bleiben, wie es ist. Als Jesus Christus auferstanden ist, hat er seine Jünger zu sich gerufen und hat ihnen gesagt, macht euch auf den Weg. Er hat ihnen kein Navigationssystem mitgegeben. Er hat ihnen keine Reiseroute gemacht. Er hat auch nie gesagt, an der Ecke links, da wirst du auf Schwierigkeiten stoßen. Und dann geh bitte rechts rum. Sondern der Herr Jesus hat gesagt, gehe, setz dich in Bewegung. Siehe, ich bin bei dir. Ich bin dein Versorger. Ich werde dafür sorgen, dass du ankommst. Ich werde dafür sorgen, dass du Frucht bringst. Ich werde dafür sorgen, dass du zum Heil wirst für viele, viele, viele Menschen. Dafür hat dich Jesus gesetzt. Du bist Zeugnis. Du bist ein Brief Christi in dieser Welt. Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit Blut. Für jeden lesbar. Für jeden lesbar. Und das ist eine tolle Sache. Und Christsein ist nicht lahm. Gerade im Gegenteil. Es macht so viel Spaß. Ich wünsche uns den Mut des auferstandenen Herrn, dass wir wirklich Mut haben zur Veränderung. So wie die Menschen in der Bibel. Ja, sich einfach auf Gottes Stimme gehört haben und sagen, okay, weil du mir das gesagt hast, mache ich mich in Bewegung, weil du es mir sagst. Weil du es mir sagst. Nicht, weil andere das sagen, sondern weil du es mir sagst. Ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch den Mut des auferstandenen Herrn, die Kraft des Heiligen Geistes und vor allen Dingen auch die Bereitschaft zu leiden. Denn das wird kommen. Wenn wir Zeugnis sind für Jesus in dieser Welt, und die ist so dunkel wie damals zu Noahs Zeiten. Wenn wir Zeugnis sind für Jesus in dieser Welt, werden wir leiden. Das hat er uns gesagt. Er sagt nicht, alles ist tutti. Sondern ihr werdet, in Matthäus 5 steht das, ihr werdet um meines Namens willen vieles erleiden müssen. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, weil Gott uns segnen will. Amen.